Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Syriens Präsident Assad hält an seiner Macht fest. Er will den Aufstand gegen seine Herrschaft niederschlagen. Wörtlich sagte er in Damaskus, Terroristen würden mit eiserner Faust bekämpft. Er habe noch immer die Unterstützung seines Volkes. Ohne Details zu nennen, kündigte Assad aber auch mögliche Reformen an. Im März sollten die Bürger über eine neue Verfassung abstimmen. Derweil töteten regierungstreue Kräfte nach Angaben von Oppositionsgruppen allein heute 31 Menschen.
Es war die erste öffentliche Rede des syrischen Präsidenten seit 7 Monaten. Vor Anhängern in Damaskus kritisierte Assad die Einmischung der Arabischen Liga und bezeichnete die Unruhen in seinem Land als Verschwörung von ausländischen und regionalen Feinden Syriens. Er habe nicht vor, zurückzutreten. Ich bin in dieser Position aufgrund der Unterstützung des syrischen Volkes und ich werde diese Verantwortung nur dann aufgeben, wenn das Volk es wünscht. Dies ist mein letztes Wort, auch wenn die Presse etwas anderes schreibt. Für die erste Märzwoche kündigte der international isolierte Präsident eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung an, gefolgt von Neuwahlen im Sommer. Diese neue Verfassung zielt auf einen wichtigen Punkt hin, die Erschaffung eines Mehrparteiensystems. Die syrische Opposition hat die Rede umgehend als Propaganda und Ansammlung von Lügen bezeichnet. Bashar wolle seine Baas-Partei weiterhin an der Macht halten. Kritik auch von unabhängigen Beobachtern. Bashar will durch die Reformankündigung Zeit kaufen. Er versucht zu beschwichtigen und Mitleid zu erregen, aber er tut das völlig engherzig. Mitglieder der Beobachtermission der Arabischen Liga verfolgen die Rede am Fernseher. Sie haben die Aufgabe, die Umsetzung des Friedensplans zu überwachen. Nachdem die Mission am Wochenende unter scharfe Kritik der Opposition geraten war, sind die Beobachter in Syrien offenbar nicht mehr sicher. Mehrere Delegationswagen wurden gestern in Latakia und Homs attackiert. Ob es sich um regierungstreue oder oppositionelle Angreifer handelt, ist ungeklärt. Offenbar ist die syrische Regierung nicht in der Lage, die Missionsmitglieder effektiv zu schützen. Oder sie ist nicht bereit dazu.
Die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde trifft in diesen Minuten in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Am Mittag hatte Lagarde schon mit Finanzminister Schäuble über die Schuldenkrise beraten. Über das Gespräch wurden keine Einzelheiten bekannt. Es dürfte unter anderem um die Finanzhilfen für Griechenland gegangen sein. Nach unbestätigten Berichten fordert der IWF inzwischen noch strengere Einsparungen von Athen. Der Währungsfonds steuert Milliarden zu den EU-Hilfsprogrammen für Griechenland, Irland und Portugal bei und ist an der Überwachung der Sparmaßnahmen beteiligt. Die geplante Steuer auf Finanzgeschäfte sorgt für Streit zwischen Union und FDP. Bundeskanzlerin Merkel schließt nicht mehr aus, dass die sogenannte Finanztransaktionssteuer zunächst nur in den 17 Staaten der Eurozone eingeführt wird. Die Freidemokraten beharren dagegen darauf, die Abgabe müsse in der gesamten EU eingeführt werden. Die Chancen dafür sind zurzeit aber gering, weil vor allem Großbritannien die Steuer ablehnt.
Da staunen Sie bei der FDP und Sie sehen nicht glücklich aus. Beim Treffen mit dem französischen Präsidenten hat die Bundeskanzlerin den kleinen Koalitionspartner düpiert. Sie unterstützt trotz liberaler Bedenken Sarkozys Plan für eine Finanztransaktionssteuer, die zunächst nur in den 17 Euro-Ländern eingeführt würde. Scharfes Kontra von den Liberalen.
Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir, wenn überhaupt, nur eine Finanztransaktionssteuer weltweit einführen wollen oder europaweit, Europa jetzt zu spalten durch diese Diskussion, in dem nur einige Länder mitmachen, das hielt ich für falsch.
Die FDP sieht den Finanzplatz Deutschland in Gefahr, wenn Großbritannien bei der Besteuerung von Finanzprodukten nicht mitmacht.
Wir haben die Sorge, dass sich die Geschäfte von Frankfurt nach London verlagern, von einem regulierten deutschen Markt in einen weniger regulierten Markt. Das könnte zu einer Destabilisierung der Märkte beitragen.
Die Opposition amüsiert sich über den neuerlichen Krach in der schwarz-gelben Regierung, ruft aber die Kanzlerin zu verantwortungsvollem Handeln auf.
Frau Merkel muss sich entscheiden, was ist wichtiger, die Zukunft Europas, des Euro, eine stabile Europäische Union oder eine 2%-Partei FDP. Und ich glaube, die Antwort muss klar sein, Europa ist wichtiger wie die FDP.
Selbst innerhalb der FDP gibt es Stimmen, die den Sarkozy-Merkel-Plan für vernünftig halten und vor neuem Koalitionszirkus warnen.
Wenn Großbritannien und Schweden das nicht wollen, lohnt es sich darüber nachzudenken, das zunächst nur für den Euroraum einzuführen. Jedenfalls sollte man keine Schützengräben ausheben, aus denen man nicht mehr herauskommt.
Die FDP-Minister Rösler und Bahr haben die Kanzlerin vor einem Alleingang bei der Finanztransaktionssteuer gewarnt. Doch innerhalb der Partei beginnt jetzt die Debatte, ob sich die geschwächten Liberalen einen neuen Koalitionsstreit überhaupt leisten können.
Befürworter der Finanztransaktionssteuer gehen davon aus, dass die Spekulation durch die Abgabe eingedämmt werden kann. Außerdem würden die Banken dadurch an den Kosten der Finanzkrise beteiligt. Schon seit Jahrzehnten wird in Wissenschaft und Politik darüber diskutiert, wie sinnvoll eine solche Steuer sein könnte.
Bei fast allem, was wir kaufen, und seien es nur Socken oder ein Mantel, zahlen wir einen Aufschlag für den Fiskus, die Mehrwertsteuer. Beim Handel auf unseren Finanzmärkten gibt es das so nicht, aber die Finanztransaktionssteuer soll es ändern. Bei dieser Steuer müssten Banken und Börsenhändler von allen Käufen und Verkäufen von Finanzprodukten wie Aktien, Anleihen, Fonds und Derivaten einen Aufschlag zahlen. Zwischen 0,01 und 0,1% sind im Gespräch. Das Geld ginge in die klammen staatlichen Kassen. Wenn London und die asiatischen Börsen allerdings nicht mitmachen würden, wäre die Gefahr groß, dass auch deutsche Händler mit ihren Finanzgeschäften per Mausklick ins Ausland ausweichen würden. Experten sind sich sicher, dass eine Kapitalmarktsteuer von den Banken und Händlern an die Kunden weitergereicht werden würde. Finanzgeschäfte würden also für alle teurer.
Fragen und Antworten zur Steuer auf Finanzgeschäfte gibt es bei uns auch online auf tagesschau.de. Dazu ein umfangreiches Dossier rund um die Euro-Schuldenkrise. Bundespräsident Wulff setzt ungeachtet der Kreditaffäre sein Alltagsgeschäft fort. Das diplomatische Korps erschien heute in Schloss Bellevue zum Neujahrsempfang. In seiner Ansprache sicherte Wulff mit Blick auf den Rechtsterrorismus ein weltoffenes Deutschland zu und ging auf die Schuldenkrise in der EU ein. Zu seinem Hauskredit und dem Umgang mit den Medien bleiben nach wie vor Fragen offen.
Die erste von 200 Händen, die Christian Wulff gleich schütteln wird. Der Bundespräsident scheint wieder im Alltag angekommen zu sein. Nur das große Medieninteresse verrät, dass noch Vorwürfe gegen Wulff im Raum stehen. Kein Wort dazu beim Neujahrsempfang fürs diplomatische Korps. Stattdessen mahnende Worte zur Finanzkrise.
Wir müssen uns jetzt gemeinsam anstrengen, dass wir verlorene Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen, Gestaltungsspielräume zurückgewinnen und Vertrauen zurückgewinnen, was teilweise verloren gegangen ist.
Das mit dem Vertrauen gilt auch für Wulff selbst. Er hatte schon vorige Woche im Interview eine neue Qualität der Transparenz angekündigt, um Vertrauen zurückzugewinnen.
Morgen früh werden meine Anwälte alles ins Internet einstellen. Dann kann jede Bürgerin, jeder Bürger jedes Detail zu diesen Abläufen sehen.
450 Anfragen lagen zu dem Zeitpunkt vor. Statt alle Antworten ins Internet zu stellen, taucht dort nur eine Zusammenfassung auf. Wulffs Anwalt erklärt dazu schriftlich dem ARD-Hauptstadtstudio, dass mittlerweile mehr als 500 Fragen beantwortet seien. Die jeweils anfragenden Medien haben für sich entschieden, welche Sachverhalte sie für öffentlichkeitsrelevant halten und haben entsprechende Veröffentlichungen vorgenommen. Wir haben nicht nur sämtliche Fragen beantwortet, sondern den aus unserer Sicht relevanten Sachverhalt in einer zusammenfassenden Darstellung im Internet veröffentlicht. Aus Sicht der Opposition ist aber noch nicht alles aufgeklärt.
Es wird nicht gelingen, sich sozusagen durch Selbstbegnadigung von weiteren Fragen zu entziehen. Das wird nicht gelingen, sondern das geht nur durch schonungslose Aufklärung, an der man selbst teilhaben muss.
Neue Fragen wirft ein Buchprojekt über Wulff auf. Der Autor soll ein Honorar vom Filmproduzenten Grönewold bekommen haben, einem Freund Wulffs. Grönewold lässt dazu mitteilen, das Geld sei nicht für das Buchprojekt geflossen. Wulffs Anwalt erklärt, der Präsident kenne den gesamten Vorgang nicht. Für Christian Wulff geht die Routine weiter. Morgen stellt er Wohlfahrtsbriefmarken vor.
Kritik am Bundespräsidenten kommt auch von den Grünen. Auf ihrer Vorstandsklausur in Wörlitz warfen sie Wulff vor, er sei sich der Verantwortung seines Amtes nicht bewusst und trage dadurch zu dessen Verfall bei. Zum Abschluss der Klausur steckten die Parteichefs Roth und Özdemir den Kurs für die Bundestagswahl im nächsten Jahr ab. Zu den Schwerpunkten gehören soziale Gerechtigkeit, die Energiewende und der Kampf gegen den Rechtsextremismus.
Frühe Blüten im milden Winter und hinter den Fenstern des Tagungshotels spottet die grüne Führung. Dies sei die einzige Parteiklausur, bei der es mehr um Sachthemen gehe als um den Bundespräsidenten. Sie sprechen vom schwarz-gelben Scherbenhaufen und versprechen stattdessen
eine neue Politik, die auf alte, aber gar nicht altmodische Werte setzt, wie Glaubwürdigkeit, wie Ehrlichkeit, wie Verlässlichkeit, wie Geschlossenheit.
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit hatten zuvor Meinungsforscher den Grünen bestätigt. Dieses Image wollen sie mit Themen wie Energiewende, sozialer Gerechtigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus ausbauen.
Kann ja nicht sein, dass der deutsche Verfassungsschutz indirekte Parteienfinanzierung für rechtsextreme Strukturen liefert. Dafür braucht es nicht nur einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene im Bundestag und den sehr, sehr schnell, sondern wir wollen Untersuchungsausschüsse auch in den Ländern.
Rot-Grün hätte derzeit keine eigene Mehrheit im Bund, auch wegen der Piratenpartei. Mit Zuspitzung der Machtfrage wollen die Grünen Stimmen zurückholen, auch gegenüber dem politischen Wunschpartner.
Wer SPD wählt, kann am Ende auch in einer großen Koalition landen mit der SPD als Juniorpartner. Während bei uns ist völlig klar, das ist die Botschaft eines Politikwechsels, einer anderen Politik. Und mit der Zuspitzung, glaube ich, kann man gut mobilisieren.
Die Arbeit am Wahlprogramm beginnt jetzt. Grüne Spitzenkandidaten aber sollen erst nächstes Jahr benannt werden.
Im Fall der Neonazi-Mordserie wird der Bundestag voraussichtlich doch einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Dafür macht sich jetzt auch SPD-Fraktionschef Steinmeier stark. Grüne und Linkspartei fordern seit Wochen, dass ein Ausschuss mögliche Ermittlungspannen prüfen soll. Gemeinsam mit der SPD-Fraktion gäbe es dafür die nötige Mehrheit. Auch im Thüringer Landtag wird es wohl einen Untersuchungsausschuss geben.
Zufriedenheit sieht anders aus. Die Thüringer Abgeordneten hatten sich Antworten erhofft. Doch nach 3 Stunden gemeinsamer Sitzung von Innen- und Justizausschuss war der Frust bei vielen groß.
Ich bin hochgradig lustlos, weiterhin Sitzungen zu leiten, in denen ständig darauf hingewiesen wird, dass Nachfragen nicht beantwortet werden können, weil der Generalbundesanwalt im Moment gerade ermitteln würde.
Thüringens Innenminister und der Justizminister hatten heute wiederholt Auskünfte verweigert, mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts. Grundlage ist sein Schreiben, dass er sich nicht gesetzlich verpflichtet sieht, die Landesparlamente informieren zu müssen, wenn es die Ermittlungen gefährden würde. Nun soll ein Untersuchungsausschuss weiterhelfen.
Es ist so, dass die Parlamentarier, die das entscheiden müssen, mehr Möglichkeiten haben, wenn ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Insbesondere kann ein Untersuchungsausschuss auch Einblick nehmen in laufende Ermittlungen.
Unterdessen wurde heute bekannt, dass die mutmaßlichen Rechtsterroristen Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos in jüngerer Vergangenheit in Thüringen gewesen sein sollen, im Publikum bei einem Gerichtsprozess.
Jetzt steht im Raum, dass möglicherweise die 3 auch 2010 im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in Erfurt nun anwesend waren und wohl auch zu einem Verteidiger Kontakt aufgenommen haben.
Auch das wäre ein Thema für einen möglichen Untersuchungsausschuss in Thüringen. Spätestens im Februar könnte dieser die Arbeit aufnehmen.
Patienten kommunaler Krankenhäuser müssen sich auf einen Ärztestreik einstellen. In einer Urabstimmung der Gewerkschaft Marburger Bund sprachen sich fast 93% der Mediziner für einen Arbeitskampf aus. Ende Januar könnte ein unbefristeter Streik beginnen. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen Anfang Dezember für gescheitert erklärt. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein Einkommensplus von knapp 1,5% angeboten. Der Marburger Bund fordert unter anderem 6% mehr Geld. In den USA sind die Vorwahlen der Republikanischen Partei in die zweite Runde gegangen. Heute stellten sich die Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der Abstimmung im Bundesstaat New Hampshire. Nach Umfragen wird erwartet, dass der Favorit Romney seinen Vorsprung deutlich ausbaut. Die erste Vorwahl in Iowa hatte er knapp vor dem christlich-konservativen Ex-Senator Santorum gewonnen. Das Ergebnis soll im Laufe der Nacht vorliegen. Vor der Westküste Indonesiens hat sich ein Erdbeben ereignet. Das wurde soeben gemeldet. Berichtet wird über eine Stärke von 7,3. Weitere Einzelheiten liegen bislang nicht vor. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus.
Das Heck des vor Neuseeland havarierten Containerschiffs Rena ist zu großen Teilen im Meer versunken. Dabei trat erneut Öl aus. 150 Container treiben im Wasser. Dort könnten sie zu einer Gefahr für Schifffahrt und Schwimmer werden. Die Rena war Anfang Oktober auf ein Riff gelaufen und hatte dabei 360 Tonnen Öl verloren. Am Wochenende war sie auseinandergebrochen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. Januar.
Morgen gibt's im Süden Deutschlands trockenes und vor allem im Bergland auch sonniges Hochdruckwetter. Der Norden gerät wieder zunehmend unter Tiefdruckeinfluss. Am Donnerstag ändert sich an dieser Zweiteilung noch wenig, bevor es am Freitag vorübergehend unbeständiger wird. Im Süden ist es heute Nacht teils bewölkt, teils klar. Mancherorts bildet sich Nebel, sonst gibt es meist dichte Wolken. Es fallen aber nur vereinzelt ein paar Tropfen. Morgen im Süden eine Mischung aus Hochnebel oder Nebel und Sonne, die zeigt sich vor allem über den Bergen. Richtung Norden viele Wolken, hier und da auch Lücken und nur stellenweise etwas Regen. Der Wind aus Südwest bis West weht schwach, im Norden mäßig bis frisch, an der Ostsee auch stark. Im Osten und Süden heute Nacht nahe 0 Grad oder leicht frostig, im Nordwesten 5 bis 7 Grad plus. Im Dauernebel morgen um 0, in der Kölner Bucht bis 10 Grad. Am Donnerstag noch ähnliches Wetter, im Norden nehmen Regen und Wind allerdings zu. Am Freitag wechselhaft und in der Nordosthälfte windig, am Samstag neben Wolken und lokalen Nebelfeldern zum Teil freundlich, dabei kälter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Eurokrise, was die Finanztransaktionssteuer bringen kann, und 10 Jahre Guantanamo, die Schicksale der Häftlinge.